zum Kaffee, präsentiert von Königdruck zu Brickleis, da wo der Kunde noch König ist.
Ja, der Doktor hat schon angefangen vor 13 Stunden. Jetzt ist Zeit für das zum Kaffee anfängt. Heute mit dem Doktor Alain Maitre von Aters. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Wir fangen mal mit der Zeit an vor dem Doktor. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, hat er zu Bären Philogermanistik und klassische Philologie studiert. Zuerst mal, was ist das?
Ganz genau. Das ist eigentlich der Name vom Institut an der Universität Bären. Und das hat vor allem die beiden toten Sprachen, darum mit klassischer Philologie, Latin und Griechisch betroffen. Mhm. Das ist eigentlich nicht mit den beiden toten Sprachen geblieben, sondern ich habe einen Kollegen, der mir gesagt hat, wenn du schon die beiden Sachen machst, also ich habe Latin eigentlich studiert, habe aber Griechisch Matura müssen nachholen. Das war Voraussetzung. Und der hat mir gesagt, für die Trias aber von diesen indogermanischen Sprachen eigentlich abzurunden, für die Formenrichtung und die Grammatik in der Vollständigkeit kennenzulernen, müsste es eigentlich noch Sanskrit machen, das Altindisch. Und das war das, was ich nachher aber im Religionswissenschaftlichen Institut während 4 Semester gemacht habe.
Das heisst, ihr habt eigentlich von morgen bis am Abend irgendwie 3 verschiedene Vokabücher vor Augen?
Nicht ganz, nein, aber sagen wir, das Studium hat sich ein bisschen in die Länge gezogen.
Jetzt klingt das euch alles so völlig theoretisch, aber Vokal lehren, auswendig lehren, Grammatik lehren, ist das so gewesen?
Was Latin und Griechisch angeht, ist das nicht zu vermeiden gewesen. Was aber Sanskrit angeht, ist das völlig anders gewesen. Weil ich war die Klage hatte, ein Inder vor Ort, der ist ein Begleiter von einer österreichischen Professorin. Mit dem haben wir 2 Semester Spoken Sanskrit gemacht. Das heisst also wirklich, wie wird Sanskrit heute noch gesprochen? Heute aber an gewissen Schulstufen auch noch unterrichtet. Man kann das in allen Fächern machen übrigens. Und es gibt auch noch 2, 3 Dörfer in Indien, wo von Kindern von Sanskrit lernen, nicht eine von den regionalen Sprachen.
Mhm. Aber das sind ja das eigentlich sind Sprachen, die man nicht wirklich so im Alltag kann gebrauchen kann.
Mit Isch vielleicht nicht, aber sobald er nach Indien geht, wo die Situation bloß anders ist. Weil ihr wisst vielleicht, da gibt es eine Unzahl von Sprachen in Indien. Und wenn zum Beispiel ein Gelehrter zusammenkommt, ein sogenannter Pandita, vom Norden mit dem Süden, das ist gewöhnlich die Sprache, die man noch reden kann, ist der Sanskrit.
Und ihr, seid ihr schon mal gesehen in Indien?
Leider noch nicht, nein. Der Kulturschock, die wir noch etwas aufbewahren.
Aber irgendwann kommt der auch noch.
Ja, das ist eine Frage von der Zeit.
Danach hat er den Doktor gemacht. Mit was für einer Doktorarbeit?
Das war über den Nachfolger von Platon in der Akademie gewesen. Der hat es bei 7 der kennt euch niemand übrigens.
Mhm. Ist das in dem Fall in Philo gewesen?
Ja, mal ganz genau, ja. Antiker Philosophie. Das ist ein Vorschlag eigentlich vom Professor, der gesagt hat, da gibt es eigentlich nicht groß drin, es müsste dann mal etwas auch in Deutsch darüber geschrieben werden. An diesem Wunsch bin ich dann aber nachgekommen.
Ist das eigentlich nicht wirklich das gewesen, was er gerade gezogen hat?
Das hat sich auch ergeben, weil da habe ich eigentlich mehr oder weniger können, die Lizenzialarbeit ausbauen. Und das hat es mir dann erlaubt, in 15 Monaten die Doktorarbeit zu machen. Weil sonst haben wir ja viel länger eigentlich für die Doktorarbeit. Wir haben völlig ein autonomes Thema nochmal müssen erarbeiten und schriftlich festhalten.
Mhm. Die Doktorarbeit hat er dann viel gemacht. Ist das das Hauptfach gewesen? Oder warum nicht in Sprachen, wenn er das so interessiert?
Irgendwie mit Philo immer schon geredet im Kollegium. Das ist der Vorteil von der katholischen Kantine, dass man schon im Gymnasium Philosophie als obligatorisches Fach hat. Wäre dann ein Vorteil gegenüber der protestantischen Kantine, weil ich das erste Mal vorher schon auf Unistufe gesehen vorher nie. Das habe ich beigepoltert und das Latin hat mir auch schon Kollegen dann gefallen und das habe ich weitergezogen.
Mhm. Die Doktorarbeit, wie viele Seiten hat die?
In Büchform hat es knapp 200 gehabt. Also relativ bescheiden, weil es aber auch fast ein Nischenprodukt war. Da hat es nicht viel darüber gegeben und dann konnte ich fast wirklich die ganze Sekundärliteratur einarbeiten.
Zum Kaffee.
Zum Kaffee, der Dr. Alain Maitre von Aters. Haben wir vorher gehört, ein paar Sprachen, die es nicht mehr wirklich so gibt, neu viele interessiert. Jetzt ist mir die Frage natürlich, die Sprachen hat man sich ja alle hart erarbeiten und müssen Vokal lernen. Jetzt, weil man die halt nicht wirklich viel braucht, tut man das nicht schnell wieder verlieren.
Was zum Beispiel der Wortschatz angeht, ja. Aber ihr seht, das ist ein erster Ebene. Und nachher gibt es einen zweiten Ebene, der gerade in den antiken Sprachen mehr gefördert und auch gefordert wird. Das ist zum Beispiel das kognitive Denken. Wenn ich gewisse Sachen übersetze, vom Latin oder sich vom Griechisch ins Teacher, das ist also eigentlich eine Arbeit an der Muttersprache. Das heisst, da tut man eigentlich eine kognitive Sprachfertigkeiten wirklich selber entwickeln, wo man mit neuen Sprachen, modernen Sprachen, oder wo noch aber wirklich lebendig sind, weniger davon ist. Mhm. Das Ding ich mal so behaupten.
Aber wenn ihr jetzt daheim ein Buch lesen, lasst ihr es auf Deutsch?
Das kommt darauf an, weil das schon etwas war, was ich trotzdem mal der Sanskritler an Runi gesagt hat. Jeder, der eigentlich das Gesetz ist, schon vielleicht Fach studiert, sollte mindestens passiv 4 Sprachen können lesen. Das geht einfach zu einem guten geisteswissenschaftlichen Studium. Mhm. Und das war ja wirklich der Fall, wenn ich dies zurückdenke. Das war aber nicht nur die Muttersprache, Englisch sowieso, Französisch, Italienisch und ein bisschen noch Spanisch.
Aber ja, das haben wir dann übersetzt. Ganz normal.
Nein, aber das haben wir dann übersetzt. Nein, aber es ist wichtig, dass man auch sieht, was gibt es in anderen Ländern, an Literaturen, nicht zum Beispiel, wie es gewisse machen, die Anglo-Sachsen, die sich nur auf ihre Literatur konzentrieren und die Frankophonen genau gleich. Mhm. Und sonst haben wir ein schönes Spektrum quer durch.
Das kann man so sagen. Jetzt sind ihr nach der Doktorarbeit sind ihr auf Paris gegangen. Warum, wieso, nach wohin genau?
Das ist auch wieder eine Idee oder ein Vorschlag von einem Professor, der die Doktorarbeit betreut hat. Der hat gesagt, im Prinzip, was jetzt eigentlich so vorstellt, bevor man irgendwie aus dem Standort pusht oder sonst etwas verkäme, war ein Forschungsprojekt, ein Postdoc-Studie, wenn man das nennt. Mhm. Dann hat er gesagt, ich sollte etwas suchen, es gibt das Thema, ähnlich wie das aus Nischenprodukt, was gibt es nicht gross drüber? Und dann haben wir der letzte sogenannte Heide entschieden, das war der Damaskus gewesen. Das war das letzte Schüler überhaupt gewesen, bevor das die Platonische Akademie geschlossen hat. Da dasselbe, da gibt es in Deutsch wirklich nicht gross drüber. Und heute, glaube ich, hat sich das viel verändert. Und der Spezialist für diese Antike Zeichen, der ist Paris gewesen. Und das hat mich natürlich in 2 Wochen Hinsicht herausgefordert, auf einmal das Zeichen selber. Und nachher die Sprache, die ich nicht unbedingt gerade mir erwünscht habe. Weil nach der Kollegiumszeit habe ich noch für Französisch ein bisschen den Ablöscher gehabt. Was das als Kollege hat, ist eine andere Frage. Und dann jetzt geht es aber von uns, als ich ein Spezialist. Und dann habe ich vom Schweizerischen Nationalfonds nach der Kandidatur, müssen wir immer ein Dossier einreichen, ein Forschungsstipendium für angehende Forscher bekommen. Das hat es mir erlebt, 2 Jahre nach Paris gehen. Mhm. An die École Pratique des Hautes Études im gleichen Gebäude wie Sorbonne ist das gewesen. Mhm. Und noch ein paar andere Sachen.
Wie hat das ein Tag ausgesehen?
Das hat sehr viel zu tun mit der, zuerst einmal während dem ersten Jahr mit der französischen Administration. Weil das kann man sich in der Schweiz gar nicht vorstellen, was für Hürden und Barrieren da überall einem gelegt haben. Ein kleines Beispiel nur, wenn man das Buch gesucht hat, hat man einfach mal müssen die Bibliothek überhaupt ausfindig machen. Nachher sind die Zutritts Bedingungen, Beispiel in der Bibliothek Nationale, für Zugang zum Forschungsbereich hätten wir ein viertelstündiges Interview mit uns machen und einen Test von dem Betreuenden und Professor mitbringen.
Das man im Bibliothek?
Genau, das ist ein Stück tiefer als der normale öffentliche Zugang. Überall solche Sachen. In einer anderen Bibliothek, Solschwach zum Beispiel, hat man nur die Kopieauftrag der VG, nicht das Buch selber rausnehmen. Und das war reglementiert auf 20 Seiten pro Kopf pro Tag. Jetzt, wenn ihr ein Buch kopieren wollt, das ein bisschen dicker ist, könnt ihr euch vorstellen, wie lange das noch wartet. Überall solche Sachen. Ein anderes Beispiel, ich habe extra Le Titre de Séjour, wie es so schön heisst, einfach zeigen können, ich bin ein Jahr mindestens in Paris gewesen. Und für dich können zu verkommen, weil ich als Schweizer nicht EU-Bürger bin, haben wir im Office die Migration internationale vorstellen. Das heisst, mit den ganzen Leuten von Maghreb und alle möglichen Farben, wenn man mal sieht, was gibt es in Paris alles. Mhm. Und da kommt man sich als Schweizer ein bisschen blöd vor, für das mal so auszudrücken. Also solche Hürden, überall. Mhm. Das heisst, eine Haufen Zeit ist einfach nur drauf gegangen, nicht für eigentlich zu wissenschaftlich arbeiten, sondern für Traumbedingungen zu arbeiten.
Dass wir überhaupt mal anfangen können.
Voilà, ganz genau.
Mhm. Hat die Zeit verändert, hier in Paris?
Sicherlich. Und zwar in der Hinsicht, dass man nachher die eigene Situation im eigenen Land viel besser schätzt. Da sieht man wirklich, woran wir sind, wie viel leichter, dass mit uns geht. Dass man nicht ständig an Anecken tut und nicht weiss, weiter und was kommt jetzt wieder und was erwartet man. Weil häufig weiss man gar nicht, was man überhaupt machen muss. Dann wird man von einem Büro weitergeschoben zum anderen. Und das haben wir in der Schweiz wirklich anders organisiert.
Zum Kaffee.
Das Gast ist heute im Studio der Dr. Alain Maitry von Notters. Vorher war er gekehrt vor 2 Jahren zu Paris gewesen, an einer Forschung. Jetzt seid ihr wieder zurück und Dozent an der Pädagogischen Hochschule Wallis. Ihr macht aber nicht nur Dozent. Was macht ihr da?
Das ist ein Drittel von meinem Pflichtheft, wenn man so will. Dozent bin ich vor allem in einer Grundausbildung, das heißt, da gehe ich mal Lernveranstaltungen in verschiedenen Semestern. Nachher bin ich ein Drittel in einer Forschung tätig, insbesondere im Bilingismus, in der Zweisprachigkeit. Ihr wisst ja, wir haben 2 Standorte und die Mehrheit der Studierenden ist weltsprachig. Und ein Drittel bin ich noch in der Lehrerweiterbildung tätig.
Mhm. Doziert ihr was?
Ein Beispiel noch, wir nennen ziemlich komplexe Titel. Murat zum Beispiel habe ich historische und philosophische Elemente in der Pädagogik und Erziehung. Das ist im 2. Semester.
Und da geht es um?
Und da haben wir verschiedene historische Figuren anschauen, die wichtig sind für die Pädagogik. Mhm. Beispiel Pestalozzi, Russo. Und da sind nicht wenige Schweizer übrigens dabei gehabt.
Da ist auch wie Philo wieder in dem Fall, so ähnlich.
Teilweise ja, philosophisch-historisch ja.
Mhm. Okay. Was wollt ihr sagen, was gesehen? Schweizer?
Nicht wenige von diesen grossen Gestalten sind entweder in der Schweiz schon geboren oder haben nicht wenige mit der Schweiz zu tun gehabt. Mhm. Fröbel zum Beispiel, der Vater, wenn man so will, vom Kindergarten, hat nicht wenige Zeit auch in der Schweiz verbrungen und hat sich sehr viel beeinflusst von Pestalozzi beispielsweise, auch wieder ein anderer Schweizer.
Mhm. Und Walliser?
Der hat jetzt noch, die sind wahrscheinlich spät geboren.
Noch keinen entdeckt, das sollten wir mal forschen. Der hat auch noch gesagt, in der Forschung von einer Zweisprachigkeit tätig. Wie sieht die Forschung aus?
Ein Beispiel. Wir haben vor einiger Zeit von dem Text ein Mandat für den Bilingunterricht, zweisprachigen Unterricht an der Handelsmittelschule Zider zu evaluieren. Da haben wir Glück gehabt, was passiert überhaupt im Bilingunterricht, weil die Klasse wirklich halb aufgeteilt. Die Hälfte sind Oberwalliser, die Hälfte sind Unterwalliser. Mhm. Wie gehen die Lehrpersonen, die ja in der unterschiedlichen Muttersprache sind, mit dem gemischtsprachigen Publikum um? Mhm. Was sind Schwächen, was sind Stärken und so weiter? Und dann am Schluss haben wir eben so einen Bericht darüber gemacht, was könnte man zum Beispiel verbessern, mhm, was wären eure Perspektiven und so weiter.
Was ist da rausgekommen? Wie gehen die mit dem um, mit der Zweisprachigkeit?
Da kommt natürlich die sehr spezielle Lage von Siders dazu, weil sie sind ja sozusagen fast an der Grenze, an der Frontière. Schon aufgrund von dem ist ein wichtiger Faktor, den andere Institutionen vielleicht weniger haben. Und nachher, was wir festgestellt haben, ist, da entwickelt sich eine eigene Dynamik von den, versuche ich mal so auszudrücken, von den Oberwalliser Studierenden, die einen gewissen Pep mitbringen. Und das übertritt sich nachher komischerweise auf die Welsche. Das sind sogar die weltsprachigen Lehrpersonen, können feststellen, dass in solchen Klassen ein ganz anderer Schwung herrscht als in einer rein frankophonen Klasse zum Beispiel. Die sind auch gegenüber der Mitschüler kritischer, aber auch gegenüber der Lehrperson. Mhm. Das heisst, da herrscht ein anderes Lernklima in der Klasse selber.
Das ist natürlich schon interessant.
Ganz unabhängig von der sprachlichen Leistung, die natürlich viel, viel höher sind. Das ist zweifellos der Fall.
Was ist das auch wie persönliche Meinung so zum Graben Weltstitsch?
Ich sehe, der Graben besteht immer nur für die, die selber die andere Sprache nicht herrschen. Weil sobald man ein bisschen Einblick hat in die Sprache, sollte normalerweise ein kleiner Einblick in die Kultur mitkommen. Wenn man, wie wir zum Beispiel jetzt heute gelegt haben, ab und zu in anderen Kantonen, aufgrund von der Arbeit schon davon zu gehen, sieht man eigentlich die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten, aber auch inwiefern kann die andere Kultur ist auch bereichern.
Mhm. Jetzt, ihr seid auch ein Mensch, der gerne Herausforderungen annimmt. Vielleicht mal für Zweckslein, nicht nur intellektuell, auch kulinarisch. Was will das heißen?
Wir haben es vorher kurz gekauft vom Sanskrit. Da steht natürlich nicht nur das Intellektuelle dahinter, sondern aber auch, was sind überhaupt im Teller? Weil unter Umständen könnte ja das einen Einfluss haben auf das Teichen. Ihr wisst alles, was man isst, beeinflusst zum Beispiel genau die Gewürze. Das sagt man ja, wenn man intellektuell tätig ist, hat man einen höheren Bedarf an Gewürze. Ich will jetzt nicht sagen, dass Zinder ja der Intellektuelle ist, aber mich tut das gleich einen gewissen Einfluss. Wenn man jetzt über längere Zeit immer nur eintönige Kost hat, hat das bestimmt einen Einfluss auf das Verhalten.
Mhm. Was ist so das Lieblingsessen oder was er am liebsten kochen?
Da wollte ich mich eigentlich nicht auf ein einziges Gericht festlegen. Ich habe vor allem gerne, wenn es gut gewürzt ist. Mhm. Wenn Häufen Kräuter und dann noch Sachen dabei sind, die wirklich, wenn man Französisch sagt, en plein relevé.
Und sehr
wirklich gut unter die Geschmacksnote betont hat.
Und sehr intellektuell in dem Fall.
Geht zusammen.
Gut, ich wollte dem Ersten sagen, dass ihr vorbeikommt im Studio.
Danke auch.
Ein bisschen Verzähltheit vom Leben. Und ihr könnt natürlich auch wie immer die ersten Grüße ins Oberwallis schicken.
Oh, oder auch in Zunnerwolles.
Das geht euch, das ist kein Problem.
Die werden wahrscheinlich die Sprache weniger verstehen. Zuerst einmal an meine Verlobten, dann nachher an meine Eltern, die das Noter sicher auch zuhören dient, und eine zukünftige Schwiegereltern zum Anton.
Zum Kaffee, präsentiert von König Druck, das Brickleis, da wo der Kunde noch König ist.